Herzlich willkommen bei NextMove zu den Next News. Thematisch sind wir heute sehr breit aufgestellt und ich war auch mal wieder als Gerichtsreporter für euch unterwegs. Hier die Übersicht. Zulassungszahlen, Details zur neuen Förderung, Akkus auf der Schiene, Tesla streicht Modelle, Klage gegen Ladepreise, Augen auf beim Autokauf, Achtung Kleingedrucktes, Kummerkasten, R-Königschau und Neues von NextMove. Ich war diese Woche auch mal kabeln. Zulassungszahlen. Im Januar wurden in Deutschland ca. 194.000 Pkw neu zugelassen. Das ist aus Sicht des Autohandels ein Negativrekord im Vergleich mit den Monatszahlen der letzten Jahre. Elektroautos konnten sich aber gut behaupten und verbuchen Zuwächse gegenüber dem Vorjahr, obwohl im Januar sicher noch keine nennenswerten Effekte der angekündigten neuen Förderung verbucht werden konnten. Insgesamt waren es 42.692 E-Autos, das entspricht einem Marktanteil von 22% und damit oberhalb des Jahresdurchschnitts aus 2025. Gegenüber dem Vorjahres-Januar liegt das Plus bei ca. 24%.
Schauen wir noch kurz auf die Top 20 Modelle im Januar. Auch 2026 dominieren deutsche Konzerne Skoda auf den Plätzen 1 und 4, dazwischen VW ID.7 und ID.3. Audi stark auf den Plätzen 5 und 6, dann schon der neue Mercedes CLA, gefolgt von den Minis und dem Tesla Model Y. Bemerkenswert der Opel Grandland auf Platz 13. Und bei den Kleinwagen gibt es vielleicht doch schon erste Effekte der Förderung. BYD Dolphin Surf und Citroën EC3 landen auf den Plätzen 15 und 17. Dazwischen der Cupra Tavascan mit 826 Fahrzeugen. Diese Zahl gerne schon mal vormerken für später in der Sendung.
Details zur neuen Förderung. Voraussichtlich im Mai soll ja die neue E-Auto-Förderung für Privatkunden in Deutschland offiziell starten. Wir hatten bereits in einem Video über alle bisher bekannten Details berichtet. Ein Detail war aber noch unklar. Ich hatte der entsprechenden Personengruppe ausdrücklich zur Zurückhaltung geraten. Denn grundsätzlich könnte man ja jetzt schon ein E-Auto kaufen und zulassen und dann voraussichtlich im Mai die Förderung nachträglich beantragen. Bei der, sagen wir mal, Risikogruppe ging es um junge Erwachsene, die noch im Haushalt der Eltern leben. Die Frage ist, ob diese Personen eigenständig einen Antrag stellen können oder ob bei der Antragstellung die finanzielle Situation der Eltern berücksichtigt wird. Diese Frage hatte auch unser Zuschauer Oliver und hat sie auf Instagram an die Bundesregierung gerichtet. Die Antwort folgte prompt. Zitat: Bei der neuen E-Auto-Förderung wird das zu versteuernde Haushaltsjahreseinkommen aller Personen im gemeinsamen Haushalt zur Prüfung herangezogen. Das bedeutet im Regelfall auch das Einkommen der Eltern, wenn der junge Erwachsene noch im selben Haushalt wohnt. Insofern war mein Aufruf zur Vorsicht an dieser Stelle berechtigt. Von mir gibt's an dieser Stelle einen Daumen hoch an das Social-Media-Team der Bundesregierung, nämlich dass man auf diesem Kanal eine so konkrete Antwort gegeben hat. Man hätte sich ja auch hinter einer noch nicht final erstellten Förderrichtlinie verstecken können und den Fragesteller auf Mai vertrösten. Teilt den Hinweis gerne mit betroffenen Haushalten, bei denen diese Konstellation relevant ist. Akkus auf der Schiene. Unsere gesamte Gesellschaft und Wirtschaft steht vor der Herausforderung, dass wir nahezu unser komplettes Energiesystem auf strombasierte Systeme umstellen müssen. 2025 lag der Anteil an erneuerbaren Energien am deutschen Strommix bei ca. 60%. Das klingt erstmal vielversprechend, aber der Weg ist noch weit. Betrachten wir nämlich den gesamten deutschen Primärenergieverbrauch, dann liegen erneuerbare Energien gerade mal knapp über 20%. Öl und Gas dominieren hier zusammen weiterhin mit ca. 62%. Es gibt also noch viel zu tun. Einen kleinen Schritt in die Richtung Strom statt Erdöl gab es diese Woche bei der Mitteldeutschen Regionalbahn auf der Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig. In Ermangelung einer Oberleitung sind auf der Strecke nämlich aktuell noch Dieseltriebwagen im Einsatz. Diese sollen jetzt nach und nach auf Batteriezüge umgestellt werden. Am Montagmorgen startete der Linienbetrieb. Im Einsatz war eine Kombination aus zwei Zügen mit je drei Wagen. Am Ende des ersten Pendels, also wegen des Höhenprofils auf der Strecke, muss man beide Fahrtrichtungen berücksichtigen, stand nach mündlich übermittelten Daten ein Durchschnittsverbrauch von unter 3 Kilowattstunden pro Kilometer und das bei frostigen Temperaturen im Bereich von ca. minus 5 Grad. Die Akkus sind übrigens wegen der modularen Bauweise auf dem Dach des Zuges verbaut. Tesla streicht Modelle. 2025 war kein gutes Jahr für Tesla. Die Auslieferungen gingen weltweit um ca. 9% zurück. Immerhin ist das Unternehmen noch in der Gewinnzone, allerdings nur noch mit einem Jahresüberschuss von 3,79 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, 2025 waren es noch 15 Milliarden. Tesla verbuchte dabei erstmals einen Umsatzrückgang bezogen aufs Gesamtjahr. Die Erlöse fielen wegen gesunkener Auslieferungen um rund 3% auf 94,8 Milliarden Dollar. Schrumpfung ist eigentlich nichts, womit sich Tesla identifiziert. Elon Musk will das Unternehmen strategisch neu ausrichten. Vergangene Woche kündigte er im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse an, die Modelle S und X einzustellen. Die Produktion der beiden Modelle soll im kommenden Quartal auslaufen. Bestandskunden sollen aber über die Lebenszeit der Fahrzeuge weiterhin technische Unterstützung bekommen. Die freien Kapazitäten will Tesla für seine Roboterproduktion nutzen. Klage gegen Ladepreise. Vor ca. 10 Monaten war diese Klage Titelthema hier in den Next News. Die Sendung von damals ist ein echter Dauerläufer und hat inzwischen fast 230.000 Aufrufe auf YouTube. Das ist eine Rekordmarke für unsere Next News, aktuell gehalten von 2 Ausgaben. Und diese Woche war es dann soweit, es wurde erstmals in Präsenz verhandelt und ich war mit dabei.
Ich grüße euch aus München vor dem Landgericht München 1. Wurde heute Justizgeschichte geschrieben, kann man fast sagen. Ich war heute als Prozessbeobachter oder Gerichtsreporter mal wieder dabei. 90 Minuten wurde hier verhandelt im ersten Präsenztermin sozusagen. Und es geht um die A4, um die EU-Verordnung zu unter anderem Ladepreisen. Klingt erstmal sperrig, aber es geht um viel Geld und vor allen Dingen um günstige Ladepreise für alle Kunden, die in Deutschland an Ladestationen laden wollen. Es treffen sich hier vor Gericht zwei echte Big Player im Markt, und zwar Europas Nummer 1 für Fahrstromangebote. Man könnte auch sagen Mobilitätsdienstleister Nummer 1, DCS, Digital Charging Solutions, mit Sitz hier in München. Verantwortet unter anderem die Fahrstromangebote für BMW, für Mercedes, für Kia, für Hyundai, für Smart oder auch ChargeNow, offen für alle. Und beklagt wird EWE Go, Deutschlands Nummer 4 beim Aufbau von Ladesäulen, insbesondere Schnellladeinfrastruktur aus Oldenburg, aber deutschlandweit tätig. Im Kern geht es um das Diskriminierungsverbot in der A4-EU-Verordnung und um die Gleichbehandlung verschiedener Kunden und Gleichbehandlung von Kunden und Mobilitätsdienstleistern beim Preis. Und es geht um nicht wenig, nämlich es geht um 32 Cent pro Kilowattstunde. Wenn ich an einer EWE-Station als EWE-Kunde mit der EWE-Karte lade, zahle ich nämlich 52 Cent. Und der Kläger, nämlich DCS, zahlt im Einkauf schon 84 Cent und muss daraus noch ein eigenes Produkt machen. Also grob 60% Aufschlag. Und die Umsätze sind nicht ganz unerheblich. Die wurden hier also auch genannt. Es sind also geheime Zahlen, die aber öffentlich in der öffentlichen Verhandlung heute genannt wurden. Es geht um grob 10.000 bis 16.000 Ladevorgänge pro Monat und 400.000 Euro Umsatz pro Monat, die DCS bei EWE Go einkauft. Und das trotz Verkaufspreisen von um die 90 Cent pro Kilowattstunde, weil eben der Einkaufspreis so, ich bin ja neutral, aber ich sage jetzt mal, so unverschämt hoch ist. Und die spannende Frage ist, es hat eben noch keiner geklagt im Markt. Die ganze Branche sozusagen belauert sich gegenseitig. Man hat ja bei einigen Anbietern, Aral Palz, Stichwort, sogar den Eindruck, dass die Rechtsabteilung die Preisliste macht. Und deswegen ist das hier ein wegweisender Prozess. Und Klage wurde eingereicht vor ungefähr einem Jahr. Diese EU-Verordnung gilt seit fast 2 Jahren. Als erstes ging es tatsächlich darum, ob das Gericht hier überhaupt zuständig ist. Mein Eindruck war, man hat schon Lust aufs Thema. Der Richter war also locker, aber sehr klar in der Prozessführung. Auch freundlich lief das hier alles ab. Und nach dem Motto, liefert mir doch Gründe nochmal, warum wir hier zuständig sein sollen. Da geht es also darum, wo der Streitfall anfällt quasi, also formal juristische Dinge. Schwieriger als es scheint, hat er gesagt. Aber man hatte schon Eindruck, man hat sich in das Thema reingearbeitet. Das Gericht will das Thema angehen. Und EWE Go hat natürlich die Klage bestritten, bringt Argumente vor, man müsse Ausfallrisiko einkalkulieren. Ja, aber wenn ich auf 400.000 Euro Monatsumsatz 150.000 Euro mehr Marge mache als bei meinen eigenen Kunden, da habe ich ja nach 3 Monaten schon mein Insolvenzrisiko eingespielt. Also Insolvenzrisiko kann eigentlich kein Ausschlag sein. Dann war ein Grund zum Beispiel auch Blockiergebühren, die EWE Go von eigenen Kunden nicht nimmt, aber von anderen Mobilitätsdienstleistern, die ihre Kunden hinschicken, sehr wohl. Da hat man argumentiert, ja, unsere eigenen Kunden, die könnten wir ja abschleppen, aber die anderen Kunden nicht. Aber bisher hat man noch keinen Kunden abgeschleppt. Also das Argument steht auf dünnen Beinen. Das kam also alles zur Sprache. Und der Streitwert wurde übrigens auf 700.000 Euro heute festgelegt. Er könnte noch deutlich höher sein. Das wird sich im Prozess natürlich zeigen. Im Juni geht es weiter. Dann wird auch ein Zeuge geladen. Und allein die Tatsache, dass man für Juni einen Zeugen geladen hat, davon gehe ich also aus, dass das Gericht sich hier für zuständig erachtet. Und es ist mehrmals gefallen, Knackpunkt Verhältnismäßigkeit. Und aus meiner Sicht geht es schon darum, die Frage ist ja, welchen Preis ich beklage. Beklage ich die Differenz zwischen B2B-Preis und Kreditkartenpreis, sprich Ad-Hoc-Preis? Oder beklage ich die Differenz oder verhandle ich die Differenz zwischen dem B2B-Preis und dem App-Preis, der ja noch viel niedriger ist? Und so wie ich das verstanden habe, läuft es darauf hinaus. Und im Juni geht's weiter und wir werden berichten.
Augen auf beim Autokauf. In der letzten Sendung hatten wir ja über mehrere Rabattaktionen einzelner Hersteller berichtet, oft flankiert zur neuen staatlichen Förderung. In den Kommentaren zur Sendung gab es vermehrt Hinweise, dass bei bestimmten Modellen die staatliche Förderung doch eingepreist wird, vor allem bei Leasingangeboten. Wichtig bei der Beurteilung solcher Sachverhalte ist natürlich nicht, dass grundsätzlich eine Leasing-Sonderzahlung in Höhe der staatlichen Förderung erhoben wird, sondern die tatsächliche Preisdifferenz in Summe aus Ratenzahlungen und Einmalzahlungen im Vergleich vorher-nachher. Auch dazu gab es Einsendungen, die das eindeutig belegen. Für gewerbliche Käufer oder nicht förderberechtigte Kunden kann sich im Leasing eben mangels Förderung im Ergebnis eine Preiserhöhung von locker 25% ergeben. Als Kunde kann ich solche Preiserhöhungen in der Regel nur dann nachvollziehen, wenn ich einen echten Vorher-Nachher-Vergleich habe, das heißt das gleiche Auto schon früher geprüft oder angefragt habe. Hier wird also von einigen Marktteilnehmern auf einen gewissen Hype-Effekt durch die neue Förderung gesetzt. Ich bezweifle aber den nachhaltigen Erfolg solcher Einpreisungsangebote, denn erstens wird ja schätzungsweise nur jedes vierte E-Auto dieses Jahr mit Förderung verkauft werden und zweitens ist ja weiter ordentlich Druck auf dem Kessel, was die CO2-Vorgaben der EU angeht. Nach aktuellen Berechnungen renommierter Analysten hätte allein der VW-Konzern ca. 2 Milliarden Euro Strafe quasi für zu wenig verkaufte E-Autos zahlen müssen. Hätte deswegen, weil diese fiktiven Schulden ja auch in den kommenden beiden Jahren nachträglich abgetragen werden dürfen, herstellerübergreifend hätten im vergangenen Jahr europaweit ca. 500.000 mehr E-Autos verkauft werden müssen, um die Vorgaben zu erfüllen. Insofern liegt bei vielen Herstellern weiter ein deutlicher Verkaufsdruck. Versteckte Preiserhöhungen im Leasing sind aber nur das eine. Es gibt aber auch einen Hersteller, der es aus meiner Sicht noch dreister versucht. Bei Barkaufangeboten gilt ja die Preisangabenverordnung. Hier ist der echte Kaufpreis anzugeben, wie er auch im Kaufvertrag vereinbart wird. Eine mögliche Förderung darf nicht in Abzug gebracht werden oder im Kaufpreisangebot eingerechnet werden. Dies hat das Landgericht Leipzig bereits 2022 in einem Urteil klargestellt. Damals hatten verschiedene Händler auf Online-Plattformen zu niedrige Preise inseriert, in denen die Förderung schon abgezogen war. Diesbezüglich sah das Gericht auch eine Irreführung gemäß § 5 und 5a des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb an. Folglich können Wettbewerber gegen solche Angebote vorgehen, zum Beispiel durch Abmahnung. Umso verwunderlicher ist es aus meiner Sicht, dass BYD Deutschland aktuell sowohl in einer Social-Media-Kampagne als auch auf der deutschen Seite der BYD Europe BV mit förderreduzierten Barkaufpreisen wirbt. Im Kleingedruckten heißt es unter Fußnote 2, der reduzierte Gesamtpreis ergibt sich aus dem UPE abzüglich dem fahrzeugindividuellen BYD E-Bonus zuzüglich einer möglichen staatlichen Förderung von bis zu 6.000 Euro. Wenn ihr jetzt meint, dass man doch auf der Homepage transparent im Kleingedruckten alles nachlesen kann, dann habe ich für euch nochmal einen passenden Social-Media-Clip mitgeschnitten. Achtet bitte auf den Preis und versucht mal, das Kleingedruckte zu lesen.
Der BYD Dolphin Surf. Urban, elektrisch, für alle. Jetzt bei deinem BYD-Händler.
Aber wie gesagt, ob man das Kleingedruckte lesen kann oder auch nicht, spielt nach meiner Einschätzung für die Bewertung des Sachverhalts keine Rolle. Allein durch den Umstand, dass Hersteller sonst ja immer nur mit realen Verkaufspreisen werben und hier zusätzlich noch ein 6.000-Euro-Sticker eingeblendet wird, entsteht ja zudem der Eindruck, dass diese 6.000 Euro vom ausgewiesenen Kaufpreis noch abgezogen werden könnten. BYD hat aktuell übrigens seine komplette Social-Media-Kampagne auf dieser fragwürdigen Preisangabe aufgebaut. Bereits zum Start der Aktion hatte ich in einem LinkedIn-Post auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Bemerkenswert ist, dass sich nur die BYD-Importeure Verkehrsgesellschaft zu dieser Art der Preisangabe hinreißen ließ. Ein Faktencheck bei mobile.de oder auf den Internetseiten der BYD-Händler zeigte keine solchen mutmaßlich rechtswidrigen Preisangaben. Sogar das Schnäppchenportal MyDeals hatte Skrupel und gibt im Deal den realen Kaufpreis an. Nachholbedarf gab es bei BYD auch in Bezug auf die Fördersumme für Plug-in-Hybride. Hier wurden zwei Modelle auf der Homepage zunächst mit 6.000 Euro möglichen Preisvorteil durch die Förderung beworben. Die maximale Fördersumme für Plug-in-Hybride liegt aber nur bei 4.500 Euro. Dieser Fehler wurde zwischenzeitlich erkannt und korrigiert. Meine Botschaft: Augen auf beim Autokauf. Achtung, Kleingedrucktes! In der Vergangenheit häufen sich bei mir im Insider-Postfach die Beschwerden zu Ladepreisen, die immer einem bestimmten Muster folgen. Der Kunde nutzt dabei die Ladekarte eines Fahrstromanbieters und lädt damit regelmäßig an bestimmten Ladestationen zu akzeptablen Preisen. Plötzlich und ohne Vorwarnung stellt der Kunde dann auf seiner Abrechnung fest, dass der letzte Ladevorgang oder auch mehrere dann plötzlich ein Vielfaches kosten. Manchmal wird's auch später bemerkt. Hier ein Beispiel aus Köln. Geladen wurde mit dem Anbieter Elektroverse an einer Tank-E-Ladestation. Aus 57 Cent pro Kilowattstunde für frühere Ladevorgänge wurde plötzlich ein Betrag von ca. 3,50 Euro pro Kilowattstunde. Das heißt in Summe knapp 100 Euro für den Ladevorgang. Hintergrund war eine stillschweigende Änderung der zeitbasierten Preiskomponente. Wenn ich jetzt solche Einsendungen bekomme, dann mache ich in der Regel einen kurzen Faktencheck. In den meisten Fällen ist das Ergebnis, dass die Abrechnung korrekt ist und das Versäumnis tatsächlich beim Kunden liegt. Was sagt die Preisangabenverordnung? Dort heißt es zur Preisauszeichnung, dass neben einer Preistafel oder Preisanzeige auf dem Display der Station auch folgende Preisauszeichnung möglich ist, nämlich einer registrierungsfreien und kostenlosen mobilen Webseite oder Abrufoption für eine Anzeige auf dem Display eines mobilen Endgerätes, auf die am Ladepunkt oder in dessen unmittelbarer Nähe hingewiesen wird. Diese Vorgabe bezieht sich aber nur auf das sogenannte punktuelle Aufladen oder auch ad hoc genannt, also wenn der Betreiber der Station ohne Vertrag direkt den Strom an den Kunden verkauft. Im vorliegenden Problemfall reden wir aber über vertragsbasiertes Laden. Da der Vertragsanbieter seinen Preis nicht an den Ladestationen anbieten kann, gibt es im Markt zwei verschiedene Möglichkeiten zur Preisangabe. Das eine ist eine feste Preisliste, zum Beispiel beim Anbieter EWE Go. Hier weiß ich also klar, welche Preise bei Nutzung der Karte gelten. In den AGB bei EWE Go heißt es zu möglichen Preisänderungen: Die Preisneuvereinbarung muss dem Kunden mindestens 6 Wochen vor dem von EWE Go vorgegebenen Stichtag zugegangen sein. Also keine Preisänderung über Nacht. Diese Art der Preisgestaltung ist aber die absolute Ausnahme im Markt. Bei den allermeisten Fahrstromanbietern regeln aber die AGB, dass sich die Preise jederzeit ändern können und die tagesaktuelle Anzeige in der App das relevante Medium im Sinne der Preisauszeichnung ist. Auf Deutsch: Wer seine Ladekarte an eine Ladestation dranhält, ohne vorher in der App den Preis zu prüfen, läuft Gefahr, dass es deutlich teurer werden könnte als erwartet. Und so ist es dann auch in den meisten Einsendungen zu diesem Thema. Aber manchmal bringt der AGB-Check auch Spannendes zum Vorschein. Wir schauen nochmal auf den Fall aus Köln. Geladen wurde ja mit der Elektroverse-Ladekarte. Und hier einige AGB-Auszüge. Unsere Gebühren für die Nutzung der EV-Ladestationen variieren in Abhängigkeit von dem Betreiber der Ladestation, die Sie nutzen. Und weiter: Die Gebühren basieren auf den Ladevorgangsdaten, die wir von dem jeweiligen Betreiber der Ladestation erhalten. Bei Elektroverse ist es ja ein Sonderfall, dass sie ja die Einkaufspreise nach eigener Aussage ohne eigene Marge durchreichen. Die AGB-Formulierungen decken natürlich auch spontane Preisänderungen ab. Beim nächsten Satz der AGB bin ich aber hellhörig geworden. Jetzt geht's um die Preisangabe gegenüber dem Kunden. Elektroverse bestimmt die jeweils geltenden energie- und zeitbasierten Tarife, die in unserer Elektroverse-App und an der jeweiligen EV-Ladestation veröffentlicht sind. Achtung, ich wiederhole: An der jeweiligen EV-Ladestation veröffentlicht sind. Das Wort "und" in den AGB ist aus meiner Sicht ein krasses Eigentor. Elektroverse sichert den Kunden damit verbindlich eine Preisanzeige an fremden Ladestationen zu. Diese Formulierung ermöglicht vielen Kunden, der Berechnung von Ladekosten zu widersprechen, nämlich dann, wenn der von Elektroverse berechnete Preis vorab nicht an der Ladestation selbst ersichtlich war. Zum einen haben wir eben in der Preisangabenverordnung gesehen, dass die Betreiber den Preis an der Station gar gar nicht zwingend direkt anzeigen müssen. Dies ist vor allem bei AC-Stationen selten der Fall. Und dann gibt's ja noch den Umstand, dass gerade bei den großen Anbietern für schnelles Laden im Display der Station bevorzugt die eigenen App-Preise beworben und angezeigt werden, die oft deutlich unterhalb der Preise liegen, die Electroverse berechnet. Beim Beispiel Ionity kommt noch dazu, dass hier teilweise auch über Aufkleber an den Stationen Kilowattstundenpreise aus dem Abo beworben werden, die natürlich auch deutlich niedriger sind. Ihr seht, das Thema Preisangaben für Ladevorgänge kann so verwirrend sein, dass sogar die Rechtsabteilungen großer Anbieter an der Realität scheitern. Die Botschaft dieses Beitrages: niemals irgendeine Ladekarte an eine Ladestation halten, wenn ihr den Preis nicht kennt bzw. nicht vorher gecheckt habt, denn es kann sehr teuer werden und quasi belohnt ihr ja noch dazu die Stationsbetreiber für diese stille Preiserhöhung. Kummerkasten. Tja, in meinem Insider-Postfach sind nicht nur Ladepreise Thema, sondern ich bekomme noch mehr Mails zu Sachen, die aktuell noch nicht so richtig rundlaufen. Oft sind es Einzelschicksale und manchmal sind es auch Einsendungen, bei denen ich eher sagen würde, tendenziell selber schuld oder, tja, leider marktüblich und halb so wild. Trotzdem versuche ich fast allen Fällen zu antworten. Hier auf dem Kanal möchte ich eigentlich nur dann eine Plattform bieten, wenn es eine gewisse Branchenrelevanz gibt. Deshalb heute einige Themen im Schnelldurchlauf. Strafzettel für schnelles Laden? Tja, die drohen seit einiger Zeit am NBW XXL Ladepark in Kamen. Dazu gab es mehrere Einsendungen. Es gibt vor Ort eine kamerabasierte Parkraumbewirtschaftung und es drohen 55 Euro Strafe bei Nichtbeachtung der Aushänge. Hintergrund ist, dass sich NBW gegen die lokale Tuning-Szene natürlich ohne E-Autos zur Wehr setzen musste, die den schön beleuchteten Ladepark als abendlichen Treffpunkt missbrauchten. Außerdem gab es Falschparker wegen angrenzender gastronomischer Angebote. Also bitte stets die lokalen Aushänge beachten. Dies gilt natürlich nicht nur am Ladepark in Kamen, sondern eigentlich immer, wenn man sich im halböffentlichen Raum bewegt. Die Regeln in Kamen sind folgende. Die Parkdauer pro Tag liegt für alle ladenden Kunden mit E-Kennzeichen oder ausländischen Kennzeichen bei maximal 60 Minuten. Bei längerer Parkdauer von Fahrzeughaltern mit E-Kennzeichen muss man noch am selben Tag den Ladenachweis über einen QR-Code hochladen. Halter von Fahrzeugen ohne E-Kennzeichen müssen für Ladebesuche grundsätzlich immer noch am selben Tag den Ladenachweis über einen QR-Code hochladen, unabhängig von der tatsächlichen Ladezeit. Den passenden QR-Code findet ihr an mehreren Aushängen im Ladepark. Es gibt auch noch ein offizielles NBW-Statement, das ich euch im Blogbeitrag zur Sendung mit eingefügt habe. ChargeGate Hyundai Instar. Mit über 10.000 Neuzulassungen hat es das Modell 2025 auf Anhieb in die deutschen Top 20 geschafft. Allerdings klagen aktuell viele Kunden über ein auffälliges Ladeverhalten beim Normalladen. Der Ladevorgang startet zunächst normal mit 11 kW. Nach kurzer Zeit erfolgt dann eine Drosselung auf 2 bis 3 kW, womit sich die Ladezeit um ein Mehrfaches verlängert. Auch im ADAC-Mängelforum ist die Anzahl der Einträge dazu in den letzten Tagen sprunghaft angestiegen. Zuschauer berichten, dass das Problem intern bei Hyundai bereits bekannt ist, die Händler aber aktuell keine Reparaturversuche unternehmen dürfen und auf Abhilfe durch ein Software-Update warten. Eine mögliche provisorische Abhilfe soll die Drosselung der Ladeleistung auf 90% im Fahrzeug sein, also nicht das Ladelimit, sondern tatsächlich die Ladeleistung, die dann bei ca. 9 kW liegt und das Auto auch diesen Wert durchhält. Knallen beim Citroën EC3. Hier hat der Einsender zunächst eine mangelnde Performance seines EC3 Max am Schnelllader bemängelt. Statt der erwarteten 100 kW Maximalleistung wird nicht mal die Hälfte erreicht. Mich hat es wenig überrascht, denn das Auto hat einen LFP-Akku, also Lithium-Eisenphosphat-Zellen, die allgemein als besonders kälteempfindlich gelten. Insofern muss man eigentlich sagen, dass man von Kleinwagen in diesem Preissegment eigentlich keine Langstreckentauglichkeit erwarten kann, erst recht nicht im Winter. Tja, aber woher soll's denn der Kunde wissen? Normalerweise gibt's in den Preislisten und technischen Datenblättern im Kleingedruckten immer umfangreiche Hinweise auf äußere Bedingungen in Bezug auf die möglicherweise längeren Ladezeiten. Bei Citroën habe ich aber nur Entschärfungen wie bis zu oder circa gefunden. Aus meiner Sicht ein grober Schnitzer. Andere Hersteller sichern sich hier im Kleingedruckten deutlich besser ab und liefern damit natürlich auch Anhaltspunkte für Kunden, dahingehend im Winterhalbjahr eben keine Katalogwerte erwarten zu können. Noch spannender war aus meiner Sicht, dass der Einsender schon häufiger ein sporadisches, lautes Knallen vernommen hat, sowohl beim Schnellladen als auch beim Fahren. Eine Abhilfe wurde vom Händler nicht angeboten, da es sich um ein, in Anführungsstrichen, normales Verhalten des Batteriegehäuses handeln würde. Nach den Schilderungen des Einsenders ist das Geräusch aber aber wirklich relativ laut und somit besteht auch die Gefahr, dass man sich während der Fahrt erschrecken könnte. Ich habe empfohlen, ein ausgedientes Handy als Aufnahmegerät dauerhaft mitlaufen zu lassen, um das Geräusch zu dokumentieren. Grundsätzlich können sicherheitsrelevante Mängel auch beim Kraftfahrtbundesamt gemeldet werden. Lieferverschleppung Cupra Tavascan. Das Modell wird ja bekanntlich in China gebaut, auch Fahrzeuge für den deutschen Markt. In der letzten Sendung hatten wir ja auch über den 9-Zoll-Deal zwischen China und der EU berichtet. Wie aus Unterlagen der EU hervorgeht, war der VW-Konzern offenbar Treiber für einen solchen Deal. Für die Hersteller geht es dabei pro Fahrzeug um einige tausend Euro. Insofern möchte man natürlich möglichst viele Fahrzeuge nach der neuen Regelung importieren. Voraussetzung ist natürlich die Einigung auf ein sogenanntes Preisverpflichtungsangebot. Und das kann dauern. Aktuell berichten viele Kunden bestellter Cupra Tavascan über auffällige Lieferverzögerungen. Die Autos stehen schon seit November im Hafen, aber die betreffenden Kunden werden ohne Angabe von Gründen vertröstet. Die Kunden vermuten eine vorsätzliche Verschleppung der Auslieferung. Die Zulassungszahlen für den Cupra Tavascan in Deutschland zeigen übrigens einen relativ konstanten Aufwärtstrend und belegen solche Effekte auf den ersten Blick somit nicht. Aber es kann trotzdem so sein, dass die vorhandenen Lagerkapazitäten voll sind und nur die Autos ausgeliefert werden, die im Lager keinen Platz mehr finden. Unternehmerisch wäre das natürlich absolut nachvollziehbar. Diskussionswürdig ist natürlich der Umgang mit den Kunden, konkret Punkte wie Kommunikation, Kompensation oder Ersatzmobilität. Erlkönigschau, wir starten mit einer Einsendung von Chan. Leider gibt's nur dieses eine Foto, aufgenommen in Tarragona in Spanien. Falls ihr das Modell kennt, schreibt's gerne mal in die Kommentare. Weiter geht es mit einer Rudelbildung am Dorfladen in Paunzhausen. Das liegt nördlich von München. Helmut sendet Bilder einer BMW-Testkolonne. Es waren sowohl Verbrenner als auch Elektroautos dabei. Der Innenraum war bei allen Autos verhüllt. Neues von Nextmove. Ich war diese Woche übrigens auch mal kabeln. Wer meine große Reportage zum Thema Kabeldiebstahl gesehen hat, kennt die Vokabel kabeln. Der kleine Unterschied, ich war legal und angemeldet unterwegs und zu Besuch in Rot bei Leoni Cables, Europas Marktführer für gekühlte HPC-Ladekabel. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die persönliche Werksführung. Hier sieht man übrigens eine Maschine für den wohl wichtigsten Schritt in der Produktion, in dem die einzelnen Kabelbestandteile zusammengeführt werden. Auch bei Leoni Cables hat man sich Gedanken gemacht, wie man Kabeldiebstahl mit geringem Aufwand vorbeugen kann und spannende Produkte entwickelt, die aus meiner Sicht für Diebe völlig uninteressant sind. Mehr dazu demnächst hier auf dem Kanal. Hier in Leipzig war heute übrigens der letzte Schultag vor den Winterferien und bei mir ist mal wieder Urlaub angesagt. Die nächste News-Ausgabe wird es also erst in 3 Wochen geben. Ich hoffe, dass wir uns dann alle gesund wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss und bitte bleibt zuversichtlich.